Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht's bei uns um einen wahren Hidden Champion, denn die Produkte dieses Unternehmens finden sich bei jedem von uns irgendwo in der Küche, obwohl der Name Henry Lamotte den wenigsten von uns geläufig sein dürfte. Mein Gesprächspartner Hermann Bosse ist der Neffe von Otto und Henry Lamotte, die vor 100 Jahren in Bremen ein Handelsunternehmen gegründet haben, das sich heute nicht nur als Handelsunternehmen, sondern in erster Linie als Supply Chain Unternehmen versteht. Denn Henry Lamotte bezieht seine Produkte wie Öle und Nahrungsmittel aus der ganzen Welt und steht deshalb auch vor entsprechenden Herausforderungen. Und die sind mega spannend. Los geht's. Hallo Hermann, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich und heiße dich auch hier herzlich willkommen an unserem Standort.
An eurem Standort. Ich freue mich riesig auf die Geschichte, denn die Geschichte von Henry Lamotte ist so eine typische Hidden Champion Story aus Bremen, die ich ja liebe. Also eine Marke, ein Handelsunternehmen, ein Traditionsunternehmen, was 100 Jahre am Markt ist, die meisten Leute, die aus Bremen kommen, wahrscheinlich gar nicht kennen. Obwohl wir alle mit den Produkten vermutlich tagtäglich in Kontakt kommen. Über all das sprechen wir heute, über eure Herausforderungen, über die diversen Dinge, die bei euch so auf der Agenda stehen. Aber gib uns doch mal zum Einstieg erstmal, was macht ihr in Kurzform, bevor wir dann über die lange Historie von Henry Lamotte sprechen können?
Ja, sehr gerne. Es macht mir große Freude, über unser Geschäft zu sprechen. Mhm. Wir sind internationale Rohwarenhändler für pflanzliche Rohwaren in erster Linie. Wir kommen zwar aus dem Fischöl, da werden wir dann gerne gleich drüber sprechen, wenn wir über unsere Geschichte sprechen. Aber wir sind inzwischen weit überwiegend ein Händler und Importeur und Veredler pflanzlicher Rohwaren. Saaten, Pflanzenöle, Obst und Gemüse, konserviert und tiefgefroren. Aus über 50 Ländern in der Welt importieren wir unsere Produkte nach verschiedensten Qualitätskriterien und vertreiben diese Produkte dann hier in Europa. Für uns ist der Markt Europa, so definieren wir unseren Markt, in die verschiedenen Industrien. Das ist die Lebensmittelindustrie, das ist die kosmetische Industrie, pharmazeutische und die Tierfutter- und Petfood-Industrie.
Was schon mal erklärt, warum wir als Endverbraucher nicht mit der Marke Henry Lamotte in Kontakt kommen, weil die Rohstoffe sind in vielen Zutaten, in vielen Produkten, in vielen Salben, in Ölen und so weiter und so fort. Also wir kommen tagtäglich auch beim Gang in den Supermarkt mit euch in Kontakt, aber nur als Zutat, in Anführungszeichen nur als Zutat.
Also unseren Produkten, unseren Artikeln kann man nicht entkommen. Wir sind, ich würde mal sagen, in jedem Supermarkt Europas vorhanden. Vielleicht nur manchmal in sehr kleinen Dosierungen, aber wir sind überall dabei, aber eben nicht als Marke. Weit überwiegend nicht als Marke. Wir haben einen ganz kleinen Bereich im Apothekenmarkt. Das ist sozusagen unsere Urkeimzelle, wo wir auch als Marke präsent sind, aber das ist eine sehr kleine Nische. Grundsätzlich sind wir Business to Business und deswegen nicht als Marke im Markt.
Okay, also zurück zu der Urkeimzelle, die 1925 in Bremen begann.
Ja, das ist eine wirklich spannende Geschichte. Das ist mein Urgroßvater gewesen, Henry Lamotte, der nach den Irrungen und Wirrungen der Weltfinanzkrise sich umorientiert hat und sich in den Import von Fischöl eingekauft hat sozusagen, hineingestürzt hat. Und aus dieser Keimzelle, nämlich des Imports von Fischöl aus Nordeuropa, hat sich dann mit der Zeit auf klassisch mittelständisch organische Art und Weise das breite Sortiment entwickelt, das wir heutzutage hier haben.
Was machte man ursprünglich mit Fischöl?
Das war immer
nicht so wie heute, wenn man Omega-3 Fettsäurekapseln in der Apotheke kauft.
Ja, aber es kommt genau aus der Richtung. Es war vor 100 Jahren auch schon ein Gesundheits- oder ein pharmazeutisches Produkt, was man in der Apotheke kaufen konnte.
Früher noch Lebertran.
Genau. Und das fachkundige Publikum, was damals schon wusste, wie unglaublich gesund Omega-3-Fettsäuren sind oder Fischöl, ob man jetzt schon damals von Omega-3-Fettsäuren sprach, das bezweifle ich, aber Fischöl oder Lebertran, das hat es dort eben die Möglichkeit gehabt über Henry Lamotte und dann über den Apothekenvertrieb, der dann sukzessive aus Bremen, also ging in Bremen los und dann ging es sozusagen weiter darüber hinaus, unsere Produkte beziehen konnte.
Mhm. Also 1925, spannende Zeit, weil kurz danach, dann ging es erstmal bergab und dann wieder Aufbau.
Ja.
Ist da nach dem Krieg das Unternehmen wieder neu gestartet mit demselben Ziel, mit demselben Produkt, mit derselben Art und Weise an den Markt zu gehen oder hat sich nochmal alles geändert? Oder?
Nein, Also ja. Die DNA.
Also alles, was sozusagen in Anführungszeichen zerstört wurde, wird dann wieder von Grund auf aufgebaut.
Es wurde wirklich Schritt für Schritt wieder aufgebaut. Wir haben das jetzt gerade im Zuge unserer 100-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten nochmal alles recherchiert. Also es wurde aufgebaut, wirklich von Hand. Es gibt schöne Fotos unseres Urgroßvaters und auch Großvaters mitten der zerstörten Gebäude. Schön sage ich deshalb, weil es einfach dargestellt hat, klassisch Wiederaufbau. Junge Bundesrepublik und den Mut gehabt zu haben, nachdem dieses damals junge Unternehmen vollständig zerstört wurde, den Mut gehabt zu haben, nochmal wieder anzufangen. Und dann angeknüpft an das Thema Fischöl. Aber was wir immer sehr gerne sagen, ist für uns ist das Thema Fischöl und auch, ich habe ja darüber gesprochen, dass es Apotheken erhältlich war. Und wir wissen alle, Apotheken haben sehr hohe Qualitätsansprüche. Mhm. Also sagen wir, angeknüpft an das Thema Qualität. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten 100 Jahre, dass für uns Qualität kompromisslos wichtig ist. Hm. Wer Apotheken beliefert, der hat einen Anspruch an die Qualität des Produkts, aber auch an die Qualität der Arbeit, der Dokumentation, der Analyse unserer Produkte. Und das zieht sich durchs ganze Unternehmen. Das zieht sich durch jede Artikelkategorie, die wir führen. Das ist natürlich ein ganz tolles Erbe, das wir geerbt haben, dieses Qualitätsverständnis und was wir auch weiterführen.
Und wie darf ich mir dieses Geschäft vorstellen, wenn man beispielsweise Fischöl importiert? Ist da noch eine Veredelung, eine Verarbeitung notwendig, bevor es dann weitergebracht wird in die Kanäle, in neue Absatzkanäle? Ist dann ein großer Aufwand oder ist es eher ein Handelsmodell, was ihr habt oder auch tatsächlich in gewisser Weise ein Produktionsmodell, in der Weise, dass ihr noch was produzieren müsst?
Das Spannende ist, es ist ein hybrides Modell. Mhm. Es gibt Produkte, die wir weiter veredeln, die wir stabilisieren, die mit Partnern raffiniert werden noch, die exakt eingestellt werden auf die Ansprüche unserer Kunden. Bei uns ist das Thema Analyse auch ein ganz wichtiges Thema, erst recht, wenn es in den pharmazeutischen Bereich geht. Also da muss eben wirklich zu 100% sicher sein, dass exakt die Parameter getroffen werden, die der Kunde bestellt hat und verlangt. Es gibt Artikel, in denen wir sourcen und eine primär logistische Funktion ausüben. Und das ist eben der breite Strauß, den wir haben. Und das ist auch ein Teil unseres, sagen wir mal, Geschäftserfolges, dass wir beides können. Wir können schnell sein, als Händler agieren. Wir haben aber auch die Tiefe und das Qualitäts- und Prozessverständnis. Diese Kombination trägt uns seit 100 Jahren.
Wenn du zurückblickst auf diese 100 Jahre, gab es so ein paar richtig wichtige Meilensteine, so ein bisschen auch ein paar, vielleicht so ein Scheidewege, wo es auch mal in eine andere Richtung hätte gehen können?
Ja.
Wo ihr zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Pferd gesetzt habt sozusagen?
Also der erste Meilenstein natürlich die Gründung, der zweite Meilenstein die Wiedergründung nach dem Krieg. Ich würde sagen, der dritte Meilenstein ist der Aufbau eines zweiten festen und starken Standbeines, nämlich abseits des Themas Öle, der Aufbau unseres Lebensmittel-Food, nennen wir das, Segments, in dem wir in erster Linie konserviert, aber auch tiefgefroren und in der Frische Lebensmittel aus der gesamten Welt importieren. Das kann man sich so vorstellen, erzähle ich immer ganz gerne die Geschichte, weil es so schön mittelständisch ist. Also wir haben Fischöl
immer her damit, mit solchen mittelständischen Stories.
Und dann wurde auch von Seiten der Kunden gefragt, Mensch, ihr könnt Fischöl, warum macht ihr nicht auch andere Öle? Also haben wir angefangen, die Kompetenz aufzubauen, pflanzliche Öle zu importieren, zu kaufen, zu veredeln, abzufüllen, zu stabilisieren. Unter anderem Olivenöl, nenne ich es mal als Beispiel. Und dann ging das los, Mensch, ihr könnt ja Olivenöl, warum macht ihr nicht auch Oliven? Da siehst du, wie man auf einmal vom Fischöl zur Olive kam. Ja. Erst fragt man sich, wie geht das denn? Aber wenn man die Geschichte dahinter hört, dann macht es irgendwo Sinn. Und dann hat sich aus diesem pflanzlichen Gemüsesegment mit der Zeit ein sehr breites Segment entwickelt, das wir in der Henry Lamotte Food, im Geschäftsbereich Henry Lamotte Food gebündelt haben. Das war ein wichtiger Meilenstein. Und dann würde ich noch als weiteren Meilenstein nennen, der Umzug hier an unseren neuen Standort, Ende der 90er Jahre. Wir sind im Rothaus
im GVZ.
Im GVZ, wo wir uns hier auch befinden.
Hier in Bremen.
Wir sind groß geworden im Rothaushafen. Dort hat sich dann das Geschäft insbesondere ab den 80er Jahren rasant entwickelt, sodass dann nach und nach sämtliche Nebengebäude in Beschlag genommen wurden und man wirklich da sich ausbreitete in enormer Geschwindigkeit. Und dann gab es einen Moment, in dem unsere Vorgeneration, das sind meine Onkels Henry und Otto Lamotte, beschlossen haben, dass es jetzt wirklich Zeit ist, den großen Sprung zu wagen. Mhm. Und nämlich eine wirklich mutige, aus der Perspektive der Zeit vor 30 Jahren, Entscheidung zu treffen, einen großen Neubau hier im Güterverkehrszentrum anzugehen. Und das war natürlich ein Meilenstein. Das war ein großer Anzug, den wir uns dazugelegt haben, in dem wir dann sehr schnell reingewachsen sind, schneller als erwartet. Aber es war natürlich toll, auf einmal zu sagen, ich kann Kollegen einstellen, ohne mir Gedanken zu machen, ob ich einen Platz für die habe. So war das nämlich lange Zeit. Ich kann Geschäft auf Wachstum stellen, ohne mir Gedanken zu machen, kriege ich es überhaupt logistisch oder von der Tankkapazität abgewickelt. Und das war ein Riesenmeilenstein. Jetzt sind wir hier 25 Jahre, 26 Jahre und sind hier weit überwiegend glücklich.
Weit überwiegend glücklich. Vielleicht können wir noch auf ein paar Bereiche, wo wir nicht so glücklich sind, aber das machen wir später. Aber jetzt hast du ja schon diverse Male die Familie Lamotte beschrieben, von der du auch ein Teil bist. Das Unternehmen ist nach wie vor in Familienhand.
Ja.
Gab es nicht im Laufe dieser 100 Jahre schon mal Interessenten, große Agrarkonzerne, Lebensmittelkonzerne, die Interesse an euch hatten? Stand das jemals zur Agenda? Ob ihr,
Interesse,
ob ihr euch
ja.
anders orientiert?
Nee. Interesse ja. Wir sind, das sagen wir auch mit einigen Stolz, natürlich hanseatisch zurückhaltend, aber wir sind ein Markenname in unserem Geschäft, global. Wir sind dem Konsument, der Konsumentin auf der Straße nicht so bekannt, weil wir eben Business-to-Business unterwegs sind. Aber in unserer Nische sind wir ein Player und natürlich kriegen wir Anfragen. Aber da gibt es einen Standardprozess bei uns, die werden abgelegt und das war's.
Also
wir machen hier weiter.
Aber ich frage das auch deshalb, weil es gab schon auch mal Situationen, wo es nicht so einfach war. Also gehen die richtig, richtig groß in dieser Branche mit ihren Skaleneffekten und so weiter zu bestehen in dieser Größe. Ihr seid jetzt nicht die absoluten Global-Mega-Player, sondern ihr seid in der Nische unterwegs und sehr, sehr etabliert. Aber da kommt hin und wieder schon mal so der Gedanke, okay, wie kann man sich gegen die starke Konkurrenz aus dem Ausland vor allem auch durchsetzen, oder nicht?
Ja, absolut. Aber das hält eben auch fit. Also in dem Moment, in dem man sich zu sicher ist, dass die Nische, in der man ist, also so warm und trocken ist, dann wird es gefährlich. Also natürlich ist uns bewusst, dass wir jeden Tag uns wieder neu beweisen müssen. Dass wir um unsere besten Lieferanten kämpfen müssen und denen zeigen, dass wir die richtigen Kunden für ihre Produkte sind und dass wir um unsere Kunden kämpfen müssen. Und das hält uns fit und das ist sicherlich auch dieser Mindset ein Erfolgsgeheimnis, warum es uns jetzt 4 Generationen und 100 Jahre gibt.
Und heute 2025, vielleicht mal in Kurzform, was ist heute so euer größter Geschäftsbereich? Ist immer noch Öle und dann Lebensmittel zweitrangig, aber kleiner? Immer noch
ist kleiner, genau.
Okay.
Ja. Also Öle ist unser größter Geschäftsbereich und danach folgen die konservierten und tiefgefrorenen Lebensmittel. Und wir sind super gespannt, was wir noch dazu gruppieren werden in nächster Zeit. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Wir haben ja noch einiges vor.
Ja, mega spannend. Was ist das erfolgreichste Produkt?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, denn wir leben sehr stark vom Sortiment. Wir sind stolz darauf, dass wir nicht ein Produkt haben, was uns einige Jahre wahnsinnig Freude macht und uns danach, weil wir leben in Zyklen und Trends, Riesenprobleme bereitet, sondern wir kommen wirklich aus der Tiefe unseres Sortiments. Wir haben einige Klassiker, die wir handeln. Das sind die großen Pflanzenöle, das ist Olivenöl, das ist Fischöl. Dann haben wir eine starke Position bei bestimmten Artikeln, die wir auch aus unserer Tochtergesellschaft aus der Türkei beziehen, im Gemüsebereich. Aber es ist grundsätzlich unser Service, unsere Neugier an neuen Produkten, unsere Hilfsbereitschaft und Freude, mit Kunden gemeinsam was zu entwickeln, die uns tragen. Und weniger 1, 2 oder 3 Artikel, wo wir sagen, puh, ohne die haben wir ein Thema.
Gab es schon mal Artikel oder Produktkategorien, wo ich komplett verhoben habt, die keinen Anklang fanden? Oder seid ihr eher konservativ unterwegs und geht eher so vom Bedürfnis, hast du eben schon mal beschrieben, vom Bedürfnis der Kunden tatsächlich und geht nur in Dinge rein, wo ihr wisst, da ist der Bedarf da?
Also wir sind schon eher konservativ unterwegs, aber natürlich haben wir uns auch schon verschätzt.
Gib mal ein Beispiel.
Natürlich haben wir auch uns in bestimmten Marktsituationen zu viel oder zu wenig eines Artikels auf unser Lager gelegt, ne?
Aber so riesengroße Flops in Bezug auf neue Kategorien, neue Märkte.
Also wir hatten einen schönen Flop, über den ich gerne berichten kann, das ist das Thema Hanf. Hanf war großes, also wir reden hier Hanföl und...
obwohl ich jetzt wieder drüber nachdenke, Apotheken und so weiter, da können wir nochmal eine ganz andere Richtung heutzutage gehen.
Ja, inzwischen ist das ja alles okay, aber das war bei uns immer ein Artikel, wo es um das Lebensmittelsegment geht und da haben wir die Marktgröße überschätzt. Es hieß über einige Zeit, Hanf ist das große Thema von morgen, Hanföl. Und das hat sich auch toll entwickelt, aber nicht in der Art und Weise, wie es bei uns eingeschätzt wurde. So. Und das ist in Anführungszeichen ganz normal, ne? Also man muss als Kaufmann eben auch den Mut haben, die eigene Meinung sich zu bilden. Wir sprachen eben gerade vom Wettbewerb, auch vom globalen Wettbewerb. Wenn man immer wartet, bis man 100% sicher ist bei jeder Entscheidung, dann ist der Wettbewerb davon. Insofern gilt eben das kalkulierte Risiko und die Freude auch, Entscheidungen unter Risiko zu treffen. Das ist eine unserer Kernkompetenzen. Es gilt ja die alte Regel, man sollte öfter richtig als falsch liegen. Man liegt auch falsch. Wenn man zu viel falsch liegt, hat man ein Thema. Aber solange das richtig liegen überwiegt, passt das schon.
Gibt es Produkte oder Produktkategorien, die dich positiv überrascht haben, von deren Erfolg du so am Anfang nicht überzeugt warst? Du sagst, oh, im Nachhinein, da hatte ich nicht gedacht.
Es gibt manche Artikel, die sehr stark sich entwickelt haben mit dem Trend zur vegetarischen und veganen Ernährung. Also Artikel, wir sprachen eben gerade über Fischöl, die auch pflanzliche Omega-3-Fettsäuren beispielsweise in sich tragen. Und mit dem auch wirklich überraschend schnellen Anstieg von Veganern und Vegetariern bei uns im Land und überall in den westlichen Gesellschaften haben sich diese Artikel sehr stark entwickelt. Das war jetzt nicht so in unserem Mehrjahresplan. Das sind auch oft Artikel, die es nicht so einfach sind, in der richtigen Qualität hier an die Burg zu bekommen, weil wir da auch sehr oft über Bio-Artikel sprechen. Und da haben wir schon gut zu rudern. Wir sprachen über unseren Qualitätsanspruch. Diese Artikel in der richtigen Menge, die nachgefragt werden, aber zur Qualität, die wir brauchen, zu bekommen. Und das hat uns schon teilweise echt überrascht und da hatten wir richtig zu rudern. Aber bis jetzt haben wir es immer gut geschafft.
Mhm. Jetzt ändert sich vor allem ja auch im Laufe der Jahre das, was man allgemein als gesund oder ungesund wahrnimmt.
Ja.
Beispielsweise wurden lange Zeit Transfette beispielsweise als nicht so bedenklich eingestuft.
Ja.
Dann wurde
ja
klar, okay, das ist ein Riesenproblem.
Ja.
Heutzutage gibt es viele, die irgendwie verarbeitete Samenöle beispielsweise als gefährlich oder als gesundheitsbedenklich einstufen. Und das kommt in Wellen und in Phasen und so weiter und da müsst ihr entsprechend auch darauf reagieren.
Ja, es ist immer eine Herausforderung, in kurzen Sätzen die richtige Antwort zu finden, gerade beim Thema Samenöle zum Beispiel. Ja, Samenöle werden von vielen, insbesondere in den USA, als gefährlich dargestellt. Warum? Weil sie in weit überwiegend in höchst processed, also Lebensmitteln sich wiederfinden. Das liegt nicht am Öl, sondern wenn man einfach ein Lebensmittel hat, wo Öl einfach der Fettzusatz oder Fettträger ist für die Rezeptur, aber sonst noch 35 andere mehr oder weniger natürlich, aber fast überwiegend unnatürliche Zutaten hat, ja natürlich ist das Produkt dann insgesamt nicht gerade toll.
Klar,
und das dann am Samenöl aufzuhängen, ist im Moment ein Trend. Aber also noch niemand ist an einem guten kaltgepressten und auch raffinierten Rapsöl, hat da irgendeine gesundheitliche Probleme damit gehabt. Aber wenn ich das zu mir nehme, indem ich jeden Tag dreimal Processed Food zu mir nehme, ja, dann habe ich ein Thema.
Okay, macht Sinn. Wir haben eben schon ein bisschen angefangen zu beschreiben, dass sie natürlich in enormem Maße davon abhängt, was in der Welt gerade los ist.
Ja.
Zölle, Geopolitik, Lieferengpässe und so weiter und so fort. Du hast gerade beschrieben, ihr sourced in 50 verschiedenen Märkten, hast du gesagt?
Ja.
50 verschiedenen Ländern. So.
Ja.
Gib nochmal ganz kurz einen Abriss, wo sind so die großen Sourcing-Regionen und
das
Länder?
Verteilt sich eigentlich ganz brav auf alle Kontinente.
Okay,
also Alaska
Asien,
nicht.
Asien, Afrika, Südamerika,
ja,
Europa,
ja, absolut.
Nordamerika.
Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika.
Okay.
Überall dabei.
Und die Absatzmärkte, hast du auch vorhin erwähnt, zum größten Teil in Europa?
Ja, weit überwiegend. Wir haben auch insbesondere für unsere pharmazeutischen Öle ein internationales Geschäft. Also international ist für uns außerhalb Europas, aber Europa ist unser Markt.
Okay, und was sind in dem Kontext die Bereiche, die dir am meisten Kopfweh bereiten, wenn es die gibt? Was lässt dich abends schlecht schlafen?
Also wir sind auf einem Pfad der zunehmenden Deglobalisierung. Und die Globalisierung und das Ineinandergreifen von Lieferketten auf globaler Ebene ist natürlich Teil unseres Geschäftsmodells. Ja. Aber dies eben auch schon seit 100 Jahren. Insofern, wir kennen auch sehr gut Zeiten, in denen es schwieriger war, Ware zu importieren. In den letzten Jahrzehnten war es wirklich sehr easy. Alle großen Blöcke in der Welt hatten ein Interesse an zunehmender Vernetzung und an Globalisierung. Alle haben profitiert. Jetzt ist allgemein die Meinung, dass nicht mehr alle profitieren und wir sehen zunehmende Störungen der internationalen Lieferketten. Das ist für uns sozusagen im ersten Schritt eine Herausforderung, weil das für uns als ein Supply Chain Unternehmen, das sind wir koordinieren massiv internationale Supply Chains aus, wie gesagt, über 50 Ländern, die eben auch nicht immer so ganz einfach sind, ist eine Herausforderung. Aber als Unternehmer ist es auch gleichzeitig eine Chance. Ich kann nämlich sagen, ich beherrsche auch weiter, in Anführungszeichen, dieses Chaos. Ich bin derjenige, der in zunehmender Unsicherheit es vermag, unseren Kunden Liefersicherheit darzustellen. Bisschen provokativ kann man sagen, das war vor 10, 20 Jahren einfach, weil irgendwie alles klappte. Ich habe einen Container aus China geordert und ich hatte einen ETA und wusste eigentlich, ein mehr oder weniger an dem Tag kommt es hier auch an. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist jetzt wirklich komplizierter geworden alles. Aber eben das jetzt zu beherrschen, ist eine tolle Herausforderung.
Also ein ähnliches Argument höre ich öfter in der Hinsicht, dass Unternehmen, je komplizierter es wird, sich einige genau in dieser Nische sehr, sehr gut zurechtfinden, weil sie Experten sind. Auch über viele, viele Jahre haben sich eingerichtet in dieser Nische, kennen sich da aus und wenn es besonders kompliziert und schwierig wird, umso besser in Anführungszeichen, weil es eine Einstiegsbarriere ist für andere Unternehmen, die dann mitspielen können. Da trennt sich zum Teil dann die Spreu vom Weizen. Das ist das, was du mit anderen Worten gerade beschreibst.
Das meine ich. Es ist einmal, wenn man so eine radikale Akzeptanz. Also was soll ich mich darüber jetzt aufregen, dass die Welt sich deglobalisiert? Das kann ich im Privaten machen und schade finden. Es ist auch schade. Also ich fand den Trend wunderbar, dass die Welt zusammenfindet. Aber als Unternehmer, es ist meine Herausforderung dem Unternehmen gegenüber, aus so einer Situation ein Konzept, eine Strategie zu formulieren. Und die kann nur sein, Exzellenz innerhalb dieses Umfelds. Das gilt für Lieferketten. Das gilt genauso fürs Thema Zertifizierung, Bürokratie, Dokumentationspflichten, die wirklich auch wie ein Tsunami auf einen zurollen.
Ja.
Auch da, ich kann mich darüber echauffieren, dass vieles wirklich doppelt und dreifach ist und nicht richtig durchdacht. Und gerade auch mittelständische Unternehmen wie wir da wirklich sehr, sehr herausgefordert sind. Aber mein Job ist es gemeinsam, sagen wir, mit meinem Vetter. Wir beide sind diejenigen, die das Unternehmen in der vierten Generation führen. Also Albert Lamott und ich als geschäftsführende Gesellschafter. Und unserer Geschäftsführung und unseren Kolleginnen und Kollegen Strategien und Konzepte zu entwickeln, um diesem Thema Herr zu werden.
Lass uns gerade dieses Thema Lieferketten-Sorgfaltspflicht nochmal zurückkommen, weil das ist mega, mega spannend. Mich würde nochmal interessieren, du hast gerade vom Ende oder vom Abklingen der Globalisierung gesprochen und eine Art Deglobalisierung. Schließt dir das auch schon nieder in einer Art und Weise wie ihr Source beispielsweise? Du könntest beispielsweise sagen, okay, das ist eine bestimmte Sourcing-Region, sind zu heikel, ist uns alles zu kompliziert, wird alles zu teuer. Lass uns mal nach alternativen Sourcing-Märkten hier in Europa schauen, denn Local for Local ist auch so ein Motto, was man häufig hört.
Ja.
Das wäre auch ein logischer nächster Schritt für euch, um zu sehen, okay, unser Hauptmarkt ist ja in Europa, warum sourcen wir in Südamerika, wenn es es auch in der Türkei oder in der Nähe der Europäischen Union beispielsweise zu finden gibt?
Das ist natürlich ein Thema. Ich würde es eine Ebene rüberhängen. Wir haben halt viele Produkte, die wachsen nicht in Europa. Also okay. Da kann ich mich auf den Kopf stellen.
Selbst der Klimawandel wird da nichts.
Also ich hoffe nicht, aber vielleicht unsere Urenkel, die werden das dann vielleicht in Europa anbauen.
Gib mal ein klassisches Beispiel von Produkten, wo du einfach auf ein bestimmtes Land angewiesen bist.
Also ich möchte nie auf ein Land angewiesen sein.
Aber
Ananas zum Beispiel, das wächst auf verschiedenen Kontinenten. Und ich möchte immer auf mehrere Länder und eigentlich mehrere Kontinente angewiesen sein. Das ist unser Versprechen unseren Kunden gegenüber. Wenn ihr bei uns kauft, dann habt ihr Sicherheit, dass ihr das Produkt bekommt. Unabhängig davon, ob im Suezkanal ein Schiff quer liegt oder klimatische El Niño, La Niña Bedingungen eine Ernte massiv beeinträchtigen oder eine Trockenheit irgendwo herrscht. Wir sind so breit aufgestellt, wir nennen das Multisourcing, dass ihr aus verschiedensten Regionen immer die Qualität bekommt, die ihr bei uns bestellt habt.
Sei froh, dass du nicht im Bereich seltene Erden unterwegs bist.
Ich bin froh, dass ich in verschiedenen Bereichen nicht unterwegs bin, unter anderem seltene Erden. Na klar, also aber es klingt vielleicht ein bisschen vermessen, aber das machen wir seit Jahrzehnten, dass wir aufpassen, dass wir unsere Lieferketten nicht vulnerabel haben, dass es nur wenige Lieferanten sind oder sogar nur einer, der uns dann auch erpressen kann oder der auch vor Problemen steht. Nein. Wir sind da immer breit aufgestellt und insofern müssen wir auch unsere Strategie oder unseren Ansatz zu handeln und zu agieren in den Märkten jetzt nicht massiv ändern. Na klar, wir müssen wie alle schneller werden und über das digitale Thema sprechen wir sicherlich auch noch. Aber unseren grundsätzlichen Geschäftsansatz, den müssen wir nicht anpassen.
Das klingt alles logisch, sich breit aufstellen, möglichst viele verschiedene Sourcing-Regionen oder Anbieter. Aber zugleich hast du natürlich auch große Vorteile, wenn du großer Abnehmer von einem Lieferanten beispielsweise bist. Ja. Da hast du bestimmte Preisvorteile und so weiter. Im Wettbewerb macht das Sinn. Das ist dann die Abwägungssache, ne? Die du dann...
Total. Das
okay.
ist
der Und das ist eure Expertise. Letztlich seid ihr eine Supply Chain Company, könnte man sagen. Ne? Also die Core-Expertise liegt darin, diese Supply Chain wirklich optimal zu managen.
Absolut. Und ich sage ja nicht, dass das immer einfach ist, dass das immer klappt. Du sprachst gerade über die Krisen der letzten Jahre. Wir können ja mal kurz über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sprechen. Die Ukraine ist eine Agrar-Superpower. Und als im Februar vor 3 Jahren der Überfall kam, war unsere erste Maßnahme, dass wir den gesamten Verkauf gestoppt haben. Den gesamten. Haben wir in 100 Jahren noch nie gemacht. Warum? Weil wir erstmal gucken mussten, wie sich der Markt sortiert. Die Preise sind in den darauffolgenden Tagen, Monaten und dann für den Konsumenten ein paar Quartale später explodiert. Erinnerst du dich vielleicht noch, Pflanzenöl auf einmal 3-4 Euro? Und da waren wir natürlich auch, da gibt es natürlich ein Klumpenrisiko. Wenn so ein großer Markt ausfällt oder in eine schwere Krise reinschlittert, dann betrifft das jeden. Und wir mussten hier auf einmal massiv Ware vorhalten. Wir haben hier Bayern Bierfestzelte aufgebaut, um genügend Ware zu haben, um unsere Kunden zu beliefern. Weil unser Versprechen gilt. Wir beliefern unsere Kunden. Wir sind vertraglich verpflichtet. Und dann kommen wir, wenn es irgend geht, kommen wir nicht mit Force Majeure und sagen, es funktioniert nicht, sondern wir versuchen alles, um es möglich zu machen. Alles. Und weit überwiegend gelingt uns das. Aber Ukraine war schon für den Pflanzenölmarkt, war das der schwarze Schwan. Das war enorm. Also Preissteigerungen von 200-300% in wenigen Wochen, das gab es noch nie.
Und da seid ihr nicht in der Lage, das irgendwie weiterzureichen? Das wird ja häufig, wird der Vorwurf gemacht, dass ja, da sind schon gewisse Player im Markt, die genau von solchen Situationen auch profitieren können, weil sie entsprechend...
Ja, das stimmt schon. Aber in diesem Fall, wenn einfach keine Ware aus der Ukraine rauskommt, weil Odessa unter Beschuss ist und die Ukraine hat sich dann ja für alle überraschend sehr schnell berappelt und Alternativen über Land gefunden. Wenn die Ware erstmal fehlt, dann ist der klassische Marktmechanismus ergreift, dann ist es also eine Verknappung und dann steigt der Preis. Und dann sind wir, da wir ja keine eigenen Felder haben oder Korn, was wir hier dann irgendwo pressen können oder Saaten, dann sind wir einfach Teil dieser Supply Chain, dieser Herausforderung. Da müssen wir uns durch Agilität und Geschwindigkeit eben ganz schnell entscheiden, Risiken eingehen, Risiken abschätzen und entsprechend positionieren.
Mhm. Du hast noch nicht erwähnt, wie viele Leute seid ihr insgesamt?
Wir sind knapp 300.
Was erstaunlich wenig ist. Also ich hätte vermutet, dass ihr noch ein größeres Team habt. Mhm. Gerade auch in der Tatsache, weil ihr so global aufgestellt seid und beispielsweise auch die Augen und die Ohren an den Märkten haben müsst beispielsweise. Mhm. Wie gelingt euch das? Habt ihr ein richtig großes Team von Supply Chain Leuten, die gemeinsam mit den Lieferanten in den Ländern sitzen und diese Beziehungen pflegen?
Also wir haben Lieferantenbeziehungen und Netzwerke, die haben wir teilweise seit Generationen. Und das ersetzt natürlich, ich sag mal, Sourcing-Gesellschaften im Ausland, ein aufwendiges Netzwerk von Tochtergesellschaften. Wir setzen sehr stark auf diese Partnerschaft mit unseren Lieferanten, die wir teilweise, wie gesagt, seit Jahrzehnten
und das sind direkte haben. Verhältnisse mit den Herstellern dieser...
Ja, okay. Da fahren wir hin, da kennen wir uns, da besuchen wir uns auf Hochzeiten gegenseitig. Also das sind wirklich sehr, sehr enge Verhältnisse. Das macht unglaublich Spaß, weil wir da weit überwiegend eben auch von Mittelständlern sprechen. Mhm. Vom chinesischen Mittelständler, vom peruanischen Mittelständler, vom ugandischen Mittelständler, amerikanischen Mittelständler. Wir sprechen eine Sprache, obwohl wir so verschieden eigentlich dann doch sind. Das ist super.
Aber wenn jetzt als Beispiel diese Samenöle, Pflanzenöle, ich habe schon viele Podcast-Episoden zum Thema Kaffee gemacht und da war immer das Thema, okay, wir haben es mit Kleinbauern zu tun, mit Kleinstbauern, mit kleinen Familien, die irgendwo in den Anden oder irgendwo in Uganda Kaffeebohnen anbauen und dann kommt diese lange Kette da und du sitzt sozusagen am anderen Ende dieser Kette. Ist das bei euch ähnlich? Sind das auch kleine Einheiten und irgendwie so Traditionsunternehmen und Bauern, die anbauen oder sind das mehr große?
Ja, es ist schwierig.
Weißt du, was ich meine?
Also, ja, klar. Oder? Also wir haben Weltkonzerne, die uns beliefern und wir haben Mom-and-Pop-Shops.
Okay, also okay, darüber wollte ich hinaus. Also diese Spanne ist enorm.
Ist enorm. Ja. Natürlich sind die Ansprüche auch enorm und die steigen immer weiter. Und das fällt natürlich vielen der Kleineren schwer, das zu bedienen. Wir legen großen Wert darauf, auf Lieferantenentwicklung, also dass wir gemeinsam Lieferanten identifizieren und merken, das ist ein gutes Team, gute Company, die können mehr, wir helfen denen. Wir zeigen denen so ein bisschen den Wahnsinn auf, den wir hier brauchen, um unsere Produkte in Europa vertreiben zu können. Zum Beispiel Mineralölrückstände, die so minimalst sind, dass sie mit einer 50- oder 100%igen Analysevarianz fast schon zum Lotteriespiel werden, ob das Produkt verkehrsfähig ist oder nicht. Wir kriegen es trotzdem hin. Das geht aber nur, indem wir mit unseren Lieferanten ganz, ganz eng zusammenarbeiten und sie wirklich entwickeln.
Und nochmal, das ist bei einer Teamgröße von 300 Leuten insgesamt gar nicht so einfach.
Das ist gar nicht so einfach.
Würde ich behaupten.
Aber, ja, ja, es ist seit jetzt langer Zeit unsere Personalausstattung und wir schauen uns ja auch um, was unsere Marktbegleiter an Personalausstattung haben und da fühlen wir uns wohl mit. Das ist natürlich auch ein intensives Thema und desto größer mein Unternehmen gerade beim Personalbestand wird, desto mehr beginnt man auch, muss man sich intern verwalten.
Ja, ja, klar.
Und zum Teil sind wir auch Händler und dann sind wir uns, oder wir fühlen uns gut mit den 300 Leuten. Also ich habe jetzt kein großes Programm, deswegen jetzt hier.
Ja. Nochmal zurück zum Thema Sorgfaltspflichten. Da war ja diese große Diskussion um das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Da hätte man argumentieren können, okay, das zieht in erster Linie auf Großunternehmen, erstmal über 3.000 oder über 1.000 und da seid ihr weit von entfernt. Das heißt, ihr seid ja erstmal aus dem Schneider. Ihr seid ja immer Teil der Lieferkette. Das heißt, eure Kunden, beispielsweise die pharmazeutische Industrie, der Handel, Lebensmittelindustrie und so weiter, hätte euch natürlich auch mit in die Pflicht genommen. Ihr wärt auch sozusagen Teil dieses Verantwortungsbereichs geworden, wenn das Gesetz so gekommen wäre, wie es geplant war, auf europäischer Ebene und so weiter und so fort. Wollen wir nicht jetzt ins Detail einsteigen, aber gib mir nochmal so ein bisschen deine Sicht der Dinge, ob wir da überhaupt auf dem richtigen Weg waren und sind oder ob wir das irgendwie komplett anders angehen müssten aus deiner Sicht von jemandem, der sich irgendwie schon seit Jahrzehnten damit befasst, mit dieser Thematik und auch ein Interesse daran hat. Ja, dass bei euch in eurer Lieferkette keine Shenanigans gemacht werden, dass da alles sauber und verlässlich und menschengerecht und artgerecht und so weiter vonstatten geht. Umweltgerecht natürlich auch.
Ja, das ist eine super interessante Frage. Also vorweg bin ich der Meinung, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass sich, und das sehe ich im globalen Kontext, Europa nicht selbst zu sehr fesselt mit bürokratischer Überregulierung. Denn, Und das sehen wir eben sehr stark. Wir sind auch im Wettbewerb global. Und es gibt bestimmte Produkte, die gibt es nicht so viel. Und dann ist der Lieferant, sitzt dann uns quasi gegenüber und überlegt sich, an wen gebe ich es denn jetzt? Gebe ich es an den Europäer, der ein paar Container kauft, aber dazu noch einen Container Dokumentation haben möchte? Oder gebe ich es in andere Ursprünge? Dass wir ein inhärentes Interesse daran haben, qualitativ und was die Sozialaspekte betrifft, hochwertige Ware zu beziehen, das versteht sich für uns von selber. Wir haben bei uns ganz klar analysiert, es gibt eine fast hundertprozentige Korrelation zwischen Qualitätslieferanten und Lieferanten, die die Nachhaltigkeits- und, sag ich mal, Lieferkettengesetzkriterien erfüllen. Die Guten machen das längst. Die machen das längst. Die Qualitätslieferanten sind genau auf dem Trip, den wir jetzt mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz abbilden sollen. Wir haben fast jeden Tag hier einen Auditor im Haus. Wir schicken Auditoren zu unseren Lieferanten. Also es ist so viel geschehen und es ist so viel Gutes geschehen. Der Markt fordert, also selbst die Endkunden, also die Kunden unserer Kunden, fordern Zertifizierung ein. Die wollen sehen, wo die Ware herkommt. Die wollen Transparenz sehen. Dazu stehen wir zu 100%. Wir müssen nur aufpassen, dass wir es einfach in der Regulierung nicht überdrehen. Und noch ein weiterer Aspekt ist, ja, natürlich sind Unternehmen wie wir im Moment da nicht im Scope, ist ja immer noch in der Verhandlung. Man kriegt ja ab und zu mal sowas, so einen Brocken hingeworfen, wie sich da gerade entweder die Koalition in Berlin oder Brüssel gerade verhandelt, auch Stichwort Entwaldungsverordnung. Aber natürlich herrscht da auch ein Marktmechanismus und die ganz großen Player drücken natürlich ihre Anforderungen dann runter die Lieferkette. Also zu denken, nur weil ich jetzt bestimmte Unternehmen aus dem Scope nehme, dass das dann uns nicht betrifft, oder viele andere, denn bei Lieferkettengesetz geht es ja da um alle Lieferketten, die wir hier haben, das ist einfach nicht wahr, sondern das ist einfach, das betrifft dann doch jeden. Ne? Und wir müssen einfach schauen, dass wir die Schraube nicht überdrehen.
Macht Sinn. Du hast Sven schon erwähnt, wir sitzen hier im Güterverkehrszentrum in Bremen. Hier seid ihr seit vielen, vielen Jahren. Ihr seid in Bremen beheimatet. Gab es nicht mal irgendwann auch Bestrebungen, irgendwie diesen Standort irgendwie doch nochmal irgendwo nochmal anders irgendwie aufzutauchen, Antwerpen oder wo man auch noch sonst noch sein könnte, wo Häfen sind, wo das Umfeld stimmt, wo andere Großhändler, wo andere eurer Branche unterwegs sind beispielsweise. Was hält euch hier in Bremen?
Also wir sind in der Welt zu Hause. Mhm. Obwohl unser Standort hier in Bremen ist. Wir sind Bremer, wir sind eine bremische Familie. Wir fühlen uns dem Standort hier eng verbunden. Wir sehen enorm viele Vorteile. Das ist die richtigen Leute hier zu bekommen, die logistischen Vorteile, die wir haben, dass wir in der Nähe der Küste sind. Wir sind in der Welt präsent. Dazu brauchen wir jetzt kein Office in Antwerpen oder Rotterdam. Es ist eigentlich in jeder Woche sind Leute von uns unterwegs in der ganzen Welt. Bremen ist unsere Heimat und wir sind gerne hier. Wir sind aber so international aufgestellt und außerhalb Bremens, dass Bremen ja gar kein Markt für uns ist. Und das ist unser Standort und es ist Teil unserer Identität. Wir sehen es in dem Bremer Schlüssel, den wir bei unseren Apothekenölen sogar führen dürfen auf unseren Produkten. Mhm. Man sieht jetzt hier hinter dir einen Bremer Schlüssel. Wir fühlen ihn auch in unserem Wappen, in unserem Logo. Insofern gab es da die Bestrebung, irgendwo anders hinzugehen. Mhm.
Was wird konkret an diesem Standort, in dem wir jetzt hier sitzen, gemacht? Ist hier auch Veredelung, ist hier Verarbeitung?
Ja, wir haben hier den gesamten Ölbereich, die Veredelung, Abfüllung. Wir füllen ja auch für Endkunden Kleingebinde ab. Also das sind dann Flaschen, die man im Supermarkt kaufen kann, aber nicht mit unserem Label obendrauf, sondern mit den
Eigenmarken,
Etiketten, unserer Kunden. Wir haben unsere Tankfarmen hier, wir haben mehrere Hallen für Lagerung hier und hier beheimatet sich das Team der Henry Lamott Oils. Und wir haben ein Shared Service Center, das nennt sich Henry Lamott Services, die sich um Finanzen, Controlling etc. kümmern, IT, die sind hier auch beheimatet.
Und das ganze Bereich Food, und du sprachst vorhin beispielsweise von Ananas, war ein Stichwort, aber auch Tiefkühlware, nochmal ein ganz anderes Business als Öle zu lagern, zu transportieren und zu verarbeiten. Ne?
Das ist super spannend, weil es von den Produkten her echt anders ist, aber so vieles ist doch auch so gleich. Ne? Also wir reden auch über Ernten, wir reden über Zyklen, wir reden über Logistik. Wir reden über volatile Preise, wir reden über Positionierung.
Aber gerade wenn du über so ein Spezialgebiet wie Tiefkühlware beispielsweise sprichst, ne? Da kann ich mir vorstellen, das ist für euch ein kleiner Bereich, verhältnismäßig im Vergleich zu den Ölen.
Ja.
Und deshalb wahrscheinlich auch eine Herausforderung, oder? Weil das ist jetzt nicht euer absolutes Kerngebiet und da steht es auch auf Größe und Skalierbarkeit und Skaleneffekte und so weiter. Beschreib mal, wie ihr in so einem Markt da überleben könnt.
Ganz straffe Kundenorientierung.
Also, gib mir nochmal ein kleines Beispiel für die Art von Produkten, über die wir sprechen.
Ja, so wir sprechen über Produkte, die zum Beispiel auf ein tiefgekühltes Fertiggericht kommen. Und unser Kunde hat eine ganz klare Anforderung, in welcher Größe beispielsweise bestimmte Paprikastücke geschnitten werden sollten. Und da geht es darum, wie wir uns exakt mit unserem Produkt in den Produktionsprozess unseres Kunden einschmiegen. Da sind wir kein großer Player, Wir haben eine Sortimentskompetenz bei bestimmten Artikeln und die spielen wir aus.
Also als Beispiel, dieses Beispiel Paprika. Ihr importiert Paprika aus was? Türkei oder zum Beispiel? Beispiel. Ja. So, das wird hier angeliefert in Containern und von euch verarbeitet?
Nee, verarbeitet nicht. Also verarbeitet es nicht. Kommt schon verarbeitet hier an. Verstanden. Aber wir haben unsere eigene Sourcing-Gesellschaft in der Türkei und da sind wir eben sehr nah an den Lieferanten dran. Und wir sind hier sehr nah an den Kunden dran und da gilt es, die Brücke zu bauen.
Jetzt
aber das ist eben kein Standardartikel, den ich bei der Metro oder sonst wo aus dem Regal ziehe, sondern das ist ein Artikel, der passgenau für unsere Kunden produziert wird. Mhm. Und so kommt man in solchen Märkten zurecht.
Ist das ein Wachstumsfeld für euch? Wird das in Zukunft noch einen größeren Stellenwert einnehmen für euch?
Wir sagen, gegessen wird immer. Also das ist, wir fühlen uns auch sehr wohl mit unserer Aufstellung, dass wir diesen sehr großen Lebensmittelbereich haben. Der gilt ja auch für Öle, ne? Also Pflanzenöle gehen ja genauso auch im Lebensmittelbereich. Das ist in bestimmten Segmenten auch weiter ein Wachstumsmarkt. Wir sprachen eben über gesunde Ernährung, pflanzliche Ernährung etc. Da sind wir total dabei. Aber natürlich haben wir da jetzt nicht Wachstumsraten wie in anderen Segmenten. So viel können die Leute gar nicht essen. Also da sind wir auch realistisch. Aber wir denken langfristig und sind sehr happy, diese verschiedenen Standbeine zu haben in den verschiedenen Industrien, die wir beliefern.
Mhm. Einfach um das Risiko ein bisschen zu streuen.
Exakt.
Ja.
Exakt.
Ja. Weitere Stichworte in Bezug auf Risiko streuen. Du hast vorhin über Lieferkettendisruption, globaler Welthandel und so weiter gesprochen. Klimawandel ist ein anderer,
ja,
der auch mal zum Problem führen kann. Ernteausfälle beispielsweise, so plötzliche Preisspikes oder Lieferengpässe aufgrund von Klimawandel. Wird immer häufiger. Wie geht ihr mit der Thematik um?
Ein Beispiel war Mandeln. Die kommen überwiegend aus Kalifornien. Vielleicht erinnerst du dich, es hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, aber in den letzten Jahren gab es da unglaubliche Trockenheit. Und dann stellt sich schon die Frage, wenn irgendwann die Regierung Kaliforniens sagt, wir werden hier nicht mehr so viel Wasser in die Mandelindustrie geben können. Und da haben wir uns schon überlegt, okay.
Das wird die aktuelle Regierung nicht sagen.
Genau.
Es sei denn, sie wollen Kalifornien insbesondere da.
Exakt. Irgendwann ist sozusagen das Faktum da. Mhm. Da muss man sich natürlich überlegen, wo kann man noch Mandel anbauen. Und erstmal geht man in Gespräche mit den Lieferanten und dann gibt es dort auch innerhalb Amerikas Überlegungen, wie können wir das diversifizieren. Also da müssen wir schon sehr gut aufpassen. Aber auch da ist es für uns nichts unbedingt Neues, dass auch Produkte wandern, jetzt nicht aufgrund von klimatischen Bedingungen, aber zum Beispiel, weil Lohnkosten in bestimmten Ländern höher werden und dann ein Produkt weiter wandert und wir einen anderen Ursprung dann finden. Das heißt, das ständige auf der Hut sein und wissen, dass jeder Ursprung nicht der einzige sein kann, das hält uns auch fit in Bezug auf den Klimawandel. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für uns. In unserer Lieferantenqualifizierung, auf die wir sehr stolz sind, also die Art und Weise, bis ein Lieferant bei uns liefern darf, ist ein echt komplexer Prozess. Also da freue ich mich mal bei Bürokratie, das finde ich gut, weil das zeigt, hier kommt nicht jeder rein bei uns. Da spielt das Thema Nachhaltigkeit der Lieferkette und wie langfristig wir einschätzen, dass dieser Lieferant aus dem Ursprung jetzt für uns liefern kann, eine große Rolle.
Jetzt klingt vieles von dem, was wir besprochen haben, so sehr, sehr, ich würde mal sagen, analog und traditionell. Landwirtschaft, Ölverarbeitung,
ja.
Handel. Welche Rolle und welchen Stellenwert spielt Digitalisierung in eurem Business? Hat das schon einen Impact? Nutzt ihr Digitalisierung auf eine clevere Art und Weise, um euer Geschäft irgendwie besser zu machen?
Es spielt eine große Rolle, gerade im Moment. Also wir sind auf den, mal sagen, letzten Metern oder im letzten Viertel einer großen digitalen Transformation hier im Unternehmen, die wir angestoßen haben vor einigen Jahren. Wir hatten eben gesagt, wir sind ein Supply Chain Unternehmen, wir sind ein Handelsunternehmen, wir sind aber auch ein Datenunternehmen. Sprich, wir transportieren in Anführungszeichen Spezifikationen, also ganz bestimmte Parameter unserer Produkte, die wir einkaufen und dann wiederum in unsere verschiedenen Industrien verkaufen und mit verschiedenen Kundenanforderungen. Diese Parameter werden weit überwiegend analog nachgehalten. Eigentlich muss ich sagen, wurden, denn sie werden jetzt schrittweise digitalisiert und das wird uns eine große Hilfe sein, sehr viel schneller passgenaue Qualitäten zu finden. Und diese Geschwindigkeit, die wir dadurch gewinnen werden, die wird uns sehr helfen, in Bezug auf weiteres Unternehmenswachstum.
Gib mal ein konkretes Beispiel. Also beispielsweise, ihr sourced aus einem lateinamerikanischen Land, wo viel Papierkram noch unterwegs ist, viel begleitendes Papiermaterial. Gib mal ein Beispiel, wie das dann digitalisiert werden kann.
Okay, also wir sourcen ja aufgrund einer bestimmten Einkaufsspezifikation, die der Lieferant zu treffen hat. Damit geht es schon mal los, die ist digital hinterlegt. Der Lieferant lädt dann seine
Gesamt. Da muss der Lieferant auch erstmal entsprechend verarbeiten können. Wenn wir über Kleinbauern und so weiter sprechen, wird es schwierig, wenn es über größere Einkaufsorganisationen und weiter geht. Oder
Verarbeiter, das sind ja oft Verarbeiter, die dann bei Kleinbauern kaufen oder den Kleinbauern, wie bei uns die Molkerei, gehört sozusagen die verarbeitende Entity und wir kaufen dann bei der verarbeitenden Entity. Das ist ein Packer zum Beispiel.
Aber dazu gewährleisten, dass die mit digitalen Daten die entsprechend einpflegen und liefern und so weiter, das ist schon mal die erste Herausforderung.
Ja, da sind wir aber noch nicht. Also erstmal geht es darum, dass wir die Daten bei uns intern sortiert bekommen. Das ist eine riesen Herausforderung.
Mit anderen Worten, ihr lebt erstmal mit der Situation, dass in den Weiten der Lieferkette sozusagen viel Papier unterwegs ist, aber in dem Moment, wo es hier ankommt, beispielsweise das alles dann nochmal zu digitalisieren, das ist die erste Herausforderung, der erste Schritt. Das
ist die erste Herausforderung. Und zwar klug zu digitalisieren. Mit einer guten Strategie, dass nicht da eine Datenwüste draus entsteht, sondern eine richtig gut sortierte Database, die uns hilft, schnell zu agieren hier bei uns im Geschäft. Also wir werden die digitale Komponente wird eine große Rolle spielen. Wenn wir einmal jetzt nach draußen gehen, wird über kurz oder lang bei vielen Supply Chains das Thema Transparenz eine immer größere Rolle spielen. Wir sehen es jetzt schon im Bereich der Entwaldungsverordnung, wo bestimmte Supply Chains auch schon digital hinterlegt werden müssen. Das geht natürlich Richtung Blockchain.
Tatsächlich,
Über kurz oder lang.
Tatsächlich,
okay. Das gilt hier wie bei allen Innovationen. Man weiß, es kommt irgendwann, nur der Zeitpunkt ist die große Frage. Also, wer
gerade
das
bei Blockchain, es kommt in Wellen, ne?
Ja. Genau. Ja. Wann ist es soweit? Aber die Tatsache, dass sich dann auch die Dokumentation, genau wie du gerade gesagt hast, die noch extrem papiermäßig hier unterwegs ist in der ganzen Welt, dass ich die auf eine Chain geben kann, nicht manipulierbar, ist natürlich eine großartige Geschichte für ein Unternehmen wie uns.
Mhm. Aber die Adaption dessen ist natürlich die Herausforderung, ne? Dass alle damit umgehen können und so weiter und so fort.
Da sind wir auch nicht alleine. Da wissen wir, dass der allgemeine Markttrend dahin gehen wird, dass dann in eines nicht mehr allzu fernen Tages da keine großen Dokumentensätze mehr per PDF durch die Gegend wandern, sondern das wird immer digitaler werden. Und darauf bereiten wir uns vor.
Jetzt sprachst du eben von der Digitalisierung, dieser analogen, papierbasierten Daten, Dokumenten und so weiter und so fort, Übertragung in digitale Welt. Hat man früher vielleicht händisch gemacht, mit Leuten, die irgendwas abtippen. Dann hat man es irgendwann mit Optical Character Recognition gemacht, was irgendwie anfällig auch für Fehler war. Heutzutage gibt es generative KI, die das sehr, sehr gut könnte. Mhm. Ist sowas schon bei euch im Einsatz? Das könnte man mal so richtig ein Turbo hinterschalten, hinter die ganze Digitalisierung von papierbasierten Dokumenten und Daten.
Noch nicht im Einsatz.
Ja.
Aber
kannst du dir vorstellen, dass das...
Wir denken darüber nach und wir diskutieren darüber, na klar.
Ja.
Aber auch hier gilt für uns Schritt für Schritt. Wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, dass wir uns hier, was jetzt wirklich ansteht, sauber digitalisieren. Da sind wir jetzt schon sehr, sehr weit mit unglaublicher Arbeit, denn ein Unternehmen unserer Größenordnung hat ja auch noch nebenher ein Geschäft zu machen. Das heißt, das gleiche Team, unser ganzes Team ist dabei, da unser originäres Geschäft zu machen und diese Transformation zu bewerkstelligen. Eine enorme Herausforderung für alle. Und dass wir über kurz oder lang natürlich auch KI-ready, wie man so schön sagt, sein müssen, das steht außer Frage bei uns. Und das ist auch ganz spannend, wenn wir da Diskussionen führen bei uns auch in der Geschäftsführung. Wir sagen, gehen wir da jetzt schon an und dann sagen wir, nee, lass uns erstmal diese Themen abräumen. Aber wir haben es absolut auf dem Radar. Wir haben Leute, die sich damit beschäftigen. Mein Vetter ist da sehr nah dran auch. Also wer das abtut als irgendeine Spinnerei, der hat ein Thema spätestens in den 30ern. Davon bin ich persönlich völlig überzeugt.
Mhm. Wird das eines der großen Themen sein, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren euer Business grundlegend ändern könnte? Oder eher so?
Es wird ein Thema sein. Also es hat eine Implikation, weil es wiederum, es zahlt ein auf Effizienz und Geschwindigkeit. Und da geht es einfach darum, wir sprachen eingangs darüber, ich muss mich dem Wettbewerb jeden Tag stellen und ich muss effizient und schnell sein. Aber es ist eine Dimension. Die anderen Dimensionen haben wir gerade gesprochen. Dazu kommt noch die Dimension natürlich Fachkräfte, die Entwicklung von uns als Arbeitgeber, als guter Arbeitgeber, wo die Leute gerne sind. Also das ist verschiedene Dimensionen, die wir strategisch aufstellen, um wirklich zukunftsfähig zu sein.
Wie macht man eigentlich ein Unternehmen wie Lamotte, die eigentlich im Hintergrund, haben wir am Anfang beschrieben, im Hintergrund funktionieren und agieren, interessant für Universitätsabsolventen beispielsweise oder Auszubildende beispielsweise, hier zu arbeiten und nicht beim Beratungsunternehmen oder bei einem großen Konzern beispielsweise?
Wir sind international, wir sind in der ganzen Welt. Wir haben Produkte, die man anfassen kann, die man versteht aus dem Alltag. Wir haben Geschwindigkeit bei uns. Wir haben über die digitale Komponente gesprochen. Wir haben ein großes Biosortiment. Also junge Menschen, die sich interessieren und Lust haben auf Sortimente, in denen diese Komponente eine große Rolle spielt. Projekte, die wir gemeinsam mit Lieferanten auf die Beine stellen. Also wir haben ein richtig gutes Angebot. Wir müssen das auch nur über die Rampe kriegen. Das ist gar nicht immer so einfach, weil eben viele von sich behaupten, dass sie ein gutes Angebot haben. Würde ich auch niemandem absprechen. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Man braucht keine Brand, also Konsumentenbrand, um eine Relevanz für Bewerber zu haben.
Mhm. Und das Thema familiengeführt, Mittelstand, verhältnismäßig klein und trotzdem global. Diese Kombination ist auch immer richtig, richtig spannend. Ne? Und in Bremen für die
Leute. Ich hätte es nicht besser sagen können. Nicht?
Hervorragend. Hermann, vielen, vielen Dank fürs tolle Gespräch. Hat mir super, super gefallen. Du hast meine Erwartung voll erfüllt, was ich mir versprochen habe von der Diskussion über einen Hidden Champion, den ich vorher nicht so richtig kannte.
Ja.
Und ich glaube, viele unserer Zuhörenden auch nicht. Also von daher vielen, vielen Dank. Wir werden euer Unternehmen weiter beobachten und sind gespannt darauf, was die nächsten 100 Jahre so
bringen. Sehr cool. Vielen Dank, hat mir auch riesig Spaß gemacht. Alles Gute, danke.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Hermann Bosse von Henry Lamotte. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.